Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Miteinander. Braucht Gott Gesellschaft? Mit dieser Frage haben wir letzte Woche gestartet, unsere neue Predigtreihe Miteinander. Und wir haben festgestellt, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, die drei, die sind die innigste Gruppe, die man sich vorstellen kann. Die drei, die sind Gemeinschaft pur. Jede der Personen ist für sich eigenständig und trotzdem bilden sie eine Einheit. Und genau das wünschen die drei sich auch für uns. Sie möchten uns mit hineinnehmen in ihre enge Gemeinschaft. Jesus redet darüber, kurz bevor er in den Himmel geht mit seinem Vater. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Das ist die Mission von Jesus. Das wünscht er sich für uns. Die gleiche, vertraute, enge Gemeinschaft, die er mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist lebt. Und deshalb gründet Jesus schon gleich zu Beginn seines Wirkens eine Kleingruppe. Wie jetzt? Jesus hatte eine Kleingruppe? Ja, er hatte eine Kleingruppe. Lasst uns da mal genauer hinschauen. Kommt, folgt mir nach. Mit diesem einfachen Satz geht es los. Jesus ruft diesen Satz den beiden Fischern zu, nämlich Simon und Andreas. Die beiden sind gerade auf dem See, werfen ihre Netze aus und als Jesus ihnen diesen Satz zuruft, lassen sie sofort alles liegen und folgen ihm. Nur ein paar Meter weiter sieht Jesus wieder zwei Männer im Boot sitzen. Diesmal sind es Jakobus und Johannes. Auch sie fordert er auf, mit ihm zu gehen. Und ohne zu zögern, lassen sie ihren Vater und die anderen Fischer zurück und begeben sich in dieses unbekannte Abenteuer mit Jesus. Als Jesus nach Galiläa aufbrechen will, begegnet ihm Philippus. Folge mir nach, sagt Jesus auch zu ihm. Und Philippus, der lädt Nathanael ein. Nathanael ist auch bekannt als Bartholomäus. Und Philippus schwärmt ihm von Jesus vor. Aber Nathanael, der ist eher skeptisch. Was soll aus Nazareth, aus diesem Kaff, was soll da Gutes kommen? Komm mit und überzeuge dich selbst, meint Philippus. Und das tut Nathanael, er kommt mit. Und als Jesus ihn sieht, begrüßt er ihn überschwänglich. Und schließlich ist auch Nathanael am Start. Jesus sucht sich seine Jüngertruppe zusammen. Er zieht umher, schaut, wem er begegnet und er lädt die Menschen ein, mit ihm zu kommen. Ist das nicht erstaunlich? Jesus hat so ganz andere Maßstäbe beim Gründen einer Kleingruppe, als wir oft haben. Und wenn ich es recht bedenke, dann sucht sich Jesus auch ganz schön umstrittene Typen zusammen. Einer von diesen umstrittenen ist Matthäus. Jesus sieht ihn zufällig am Zollhaus sitzen, als er dort vorbeikommt. Matthäus, der gehört zu den besonders umstrittenen Typen der damaligen Zeit, denn er ist Steuereintreiber im Dienst der Römer und er erpresst die Israeliten, um die Staatskasse zu füllen und nebenbei auch so ein bisschen seine eigene Tasche. Jesus spricht ihn an. Folge mir nach. Und Matthäus steht auf und folgt Jesus. Nur wenig später feiert Matthäus eine Party und er lädt alle seine Freunde ein, darunter auch Ganoven, Kleinkriminelle, Prostituierte. Er möchte ihnen Jesus vorstellen. Und bei der religiösen Elite damals bricht natürlich eine große Empörung aus. Wie kann Jesus nur mit solchen Sündern zusammen essen? Doch Jesus, der reagiert ganz gelassen. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Oder kennt ihr Simon? Er gehört der politischen Partei der Zeloten an. Die Zeloten, die hofften auf einen Messias, der sie beim Sturz der Römer anführen würde. Und das waren glühend heiße Patrioten. Die waren bereit, für ihre Überzeugungen zu sterben und haben aus dem Untergrund Terroranschläge organisiert gegen die Römer. Und Jesus sucht sich Simon als seinen Jünger aus. Ist das nicht der helle Wahnsinn? Ein Terroristen? Und überlegt mal, in der Jüngertruppe bekommen es jetzt Simon und Matthäus miteinander zu tun. Dabei sind die doch eigentlich Feinde. Was ist, wenn Simon den Matthäus bei der nächsten Gelegenheit tötet? Dann ist da noch Judas Iskariot. Auch so ein schwieriger Charakter. Ich habe mich gefragt, hätte Jesus nicht wenigstens den außen vor lassen können? Das hätte der Jüngergruppe doch so manche Konflikte erspart. Der hat die Gemeinschaft der Jünger wirklich herausgefordert. Judas ist ein Dieb. Wir lesen davon, dass er Geld aus der Kasse der Jünger veruntreut. Und er ist derjenige, der Jesus verrät. Wahrscheinlich ist er enttäuscht und verbittert, weil Jesus nicht seine Erwartungen erfüllt hat. Und er geht zu den Hohepriestern und überliefert Jesus gegen Geld in ihre Hände, damit sie ihn festnehmen können. Warum hat Jesus ihn in seine Jüngergruppe aufgenommen? Er kannte doch von Anfang an das Herz von Judas. Und doch wählt er ihn aus, zu seinem Team zu gehören. Ebenso wie Thomas. Der ist bekannt geworden als Zweifler. Wir können nicht unbedingt behaupten, dass die Jünger viel Glauben gehabt haben. Manchmal stellt man sich das ja so vor. Ich meine, die sind die ganze Zeit mit Jesus unterwegs gewesen, 3 Jahre lang, und die haben ganz viele Wunder erlebt. Und trotzdem stellen sie manchmal so Fragen, wo man sich wirklich wundern muss, haben die überhaupt irgendwas kapiert? In Markus 6 steht sogar, ihre Herzen waren verhärtet und sie glaubten nicht. Über die Jünger, stellt euch das mal vor. Ihre Herzen waren verhärtet und sie glaubten nicht. Die Jünger scheinen nicht viel verstanden zu haben von Gottes Reich, von göttlichen Prinzipien, von einem christlichen Lebensstil. Es ist doch spannend, dass sich Jesus solche Leute aussucht. Das sind keine unfehlbaren Heiligen, sondern Menschen mit Fehlern und Eigenheiten, mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten und Prägungen, mit Vorurteilen, mit Zweifeln, mit großen Erwartungen. Keine Redner oder Theologen, nicht unbedingt die hellsten Köpfe des Landes. Eigentlich sind das Leute, die wir vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hätten, wenn wir jetzt eine Kleingruppe gründen. Ich frage mich, wen will Jesus wohl 2021 in seine Kleingruppe einladen? Hier in Wetzlar. Vielleicht die Jungs und Mädels unten auf dem Bahnhofsvorplatz? Oder den Fahrer vom Paketdienst? Wie wäre es mit der Kassiererin vom Supermarkt? Deinen Nachbarn? Kollegen? Vielleicht eine alte Schulfreundin? Oder dich? Warum will Jesus diese ganz unterschiedlichen Leute in seinem Team haben? Warum gründet er überhaupt Kleingruppe, damals wie heute? Reicht es nicht, irgendwie in der großen Menschenmasse dabei zu sein? Nein, Jesus sucht immer den persönlichen Kontakt zu Einzelnen. Wir lesen ganz oft davon, dass er immer wieder die Menschenmenge zurücklässt, um sich einer einzelnen Person zuzuwenden. Jesus predigt nicht einfach nur, sondern ihm ist es wichtig, in den Dialog mit Menschen zu kommen. Er will mitten im Alltag sein und deswegen lässt sich Jesus so gerne einladen. Es gibt so viele Geschichten, wo Jesus bei Menschen zu Hause ist, wo er mit ihnen ist. Er möchte sehen, wie sie leben. Er möchte ihre Freunde und Bekannte kennenlernen. Er möchte wissen, was ist ihnen wichtig. Du und ich, wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Wir tragen alle tief in uns eine Sehnsucht, gesehen zu werden. Und hier in der großen Masse gehen wir manchmal unter. Aber in einer kleinen Gruppe ist der Ort, wo wir Kontakte knüpfen können, wo tiefere Beziehungen entstehen können, Freundschaften entstehen können. In einer kleinen Gruppe fällt es auf, wenn ich nicht da bin. Da fragt man nach, hey, wo warst du? Wie geht es dir? Ich muss mein Leben nicht alleine meistern. In einer kleinen Gruppe ist Raum dafür, von Sorgen und von Problemen zu erzählen, ohne Angst zu haben, verurteilt zu werden. Wenn ich nicht weiter weiß, dann sind andere da, die mich ermutigen und trösten, die mir ihr herzliches Mitgefühl zeigen, die für mich beten. In einer kleinen Gruppe darf ich lernen, Hilfe anzunehmen, auch wenn mir das manchmal schwerfällt. Und ich darf lernen, Hilfe weiterzugeben. Und in einer kleinen Gruppe darf ich wachsen, in meiner Persönlichkeit, aber auch in meinem Glauben. Wir gehen gemeinsam durch die Höhen und durch die Tiefen des Lebens, genau wie die Jünger. Wir entdecken, welches Potenzial Gott in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hat. Und in einer kleinen Gruppe erlaube ich den anderen auch ein bisschen mehr in mein Leben hineinschauen zu dürfen, als das vielleicht alle anderen dürfen. Und ich erlaube den anderen auch mal reinreden zu dürfen, zu sagen, hey Ruth, ich muss dich mal auf was aufmerksam machen, was du vielleicht nicht siehst. Da ist ein blinder Fleck, denn so wird meine Sicht geweitet. Und so schärfen wir einander und wir ermutigen uns, dran zu bleiben im Glauben. Aber wenn so ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, dann ist es nicht immer einfach, denkst du dir vielleicht. Und ja, das ist wahr. Auch in der Jüngertruppe gibt es laute und leise, starke und schwache, einfache und eher schwierige Typen, fromme und weniger fromme, Gemeinschaftsmenschen, die es lieben, immer in der Gruppe zu sein und Leute, die eher auch gerne mal alleine sind. Es gibt Praktiker und Theoretiker, Leute, die analytisch und rational denken und es gibt total die emotionalen Typen. Und dass da nicht immer alles harmonisch abläuft, ist klar. Bei so unterschiedlichen Persönlichkeiten und Persönlichkeiten sind einfach Spannungen und Konflikte vorprogrammiert. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass Gemeinschaft nicht immer nur bereichernd ist, sondern manchmal auch echt herausfordernd. Da gibt es so unterschiedliche Werte, manches Missverständnis. Da sind verschiedene Erwartungen, die gar nicht so einfach sich miteinander vereinbaren lassen. Vielleicht auch Neid und Eifersucht oder Machtkonflikte. Vielleicht hast du schon erlebt, dass falsche Versprechungen gemacht wurden. Und manchmal erleben wir auch in Gemeinschaft das Gefühl von Einsamkeit und nicht gesehen oder nicht verstanden werden. Vielleicht hast du solche Erfahrungen gemacht und hast dich deswegen ein bisschen zurückgezogen. Machst mal Pause von Kleingruppe, von allzu intensiver Gemeinschaft mit anderen Christen. Vielleicht steckst du mittendrin in so einem Prozess der Enttäuschung, weil die Gemeinschaft irgendwie so wenig von dem ist, was du dir erwartet hast. In unserer Gemeinde gibt es eine Reihe von Leuten, die früher mal in einer Kleingruppe waren und es jetzt aber nicht mehr sind. Und das mag ganz unterschiedliche Gründe haben. Nicht immer ist es wegen Enttäuschung, das ist klar. Aber manchmal eben schon. Wenn du dich von Gemeinschaft zurückgezogen hast, darf ich dich heute herausfordern? Reflektiere mal, was diese Zeit der Pause mit dir macht. Wie verändert sie dich? Wie verändert sie deinen Blick auf Gemeinschaft? Ist deine Haltung eher positiver geworden oder ist deine Haltung auf die Gemeinschaft eher kritischer geworden? Würdest du sagen, du wächst im Moment im Glauben oder bleibst du eher stehen? Jeder von uns hat Erwartungen und bestimmte Ideale von Gemeinschaft im Kopf, das ist ganz normal. Aber wenn ich merke, dass diese Erwartungen nicht mit der Realität übereinstimmen, dann entsteht Enttäuschung. Und solche Wunschbilder und Traumvorstellungen in unseren Köpfen sind deshalb nicht ganz ungefährlich. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben genau über diese Wunschbilder in unseren Köpfen. Und er stellt dabei eine, wie ich finde, sehr provokante Frage. Liebst du deinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr als die Gemeinschaft selbst? Liebst du deinen Traum von Gemeinschaft mehr als die Gemeinschaft selbst? Ich merke, der Satz macht was mit mir. Ich kann mit meinem Traum von Gemeinschaft die besten Absichten haben. Ich kann es wirklich ehrlich meinen. Aber letztlich machen Wunschbilder mich immer stolz und anspruchsvoll. Ich trete als Fordernder auf. Ich fange an, einzelne Geschwister, die Gruppe und manchmal letztlich auch Gott selbst zu richten. Und damit werde ich letztlich zum Zerstörer von Gemeinschaft. Denn ich fordere insgeheim von den anderen, dass sie mein Traumbild erfüllen sollen. Oft passiert das ganz unbewusst. Aber was nicht nach meinem Willen geht, das empfinde ich dann als Versagen. Oder wo mein Traum nicht erfüllt wird, sehe ich die Gemeinschaft zerbrechen. Puh, also ich finde diese Gedanken von Dietrich Bonhoeffer, die haben es wirklich in sich. Und mich fordern sie massiv heraus. Aber die gute Nachricht ist, solch eine Enttäuschung zu erleben, ist nichts Schlimmes. Sondern manchmal ist sie sogar nötig, damit Gott die Gelegenheit hat, uns zu zeigen, was er sich unter Gemeinschaft vorstellt, was echte christliche Gemeinschaft bedeutet. Bonhoeffer, der formuliert das so. Erst die Gemeinschaft, die in die große Enttäuschung hineingerät, mit all ihren unerfreulichen und bösen Erscheinungen, fängt an zu sein, was sie vor Gott sein soll. Fängt an, die ihr gegebene Verheißung im Glauben zu ergreifen. Ich lese es nochmal, weil es echt ein langer Satz ist. Erst die Gemeinschaft, die in die große Enttäuschung hineingerät, mit all ihren unerfreulichen und bösen Erscheinungen, fängt an zu sein, was sie vor Gott sein soll. Fängt an, die ihr gegebene Verheißung im Glauben zu ergreifen. Aber was ist denn nun Gottes Traum von Gemeinschaft für uns? Eigentlich lässt es sich ganz einfach zusammenfassen. Das Prinzip heißt Gemeinschaft durch Teilhabe. Gemeinschaft durch Teilhabe. Ich werde hineingestellt in eine Gemeinschaft, die Gott zusammenstellt. Die Jünger wurden von Jesus ausgewählt und sie haben vorher nicht gewusst, wer noch alles mit dabei sein würde. Und sie konnten auch nicht mitbestimmen, wer noch zur Gruppe gehört. Gottes Idee von Gemeinschaft ist eben nicht, dass ich mir die Leute auswähle, die mir sympathisch sind, meine Best Buddies. Leute, ja, mit denen ich richtig Lust habe, Gemeinschaft zu verbringen. Es geht nicht darum, dass ich versuche, die Gemeinschaft, die in meinem Kopf ist, zu verwirklichen. Ich persönlich habe das schon mehrfach erlebt, dass ich in eine Gruppe reinkam und am Anfang dachte, oh, was soll das nur werden? Ist hier überhaupt irgendwer auf meiner Wellenlinie? Die ticken alle so anders. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Oder hier ist gar keiner in meinem Alter. Oder mit dieser einen Person komme ich einfach nicht klar. Immer wieder verletzt mich ihr Verhalten oder ihre Aussagen. Und soll ich euch was sagen? Oft haben sich gerade diese Gruppen, wo ich am Anfang kein gutes Gefühl hatte, hinterher so ganz anders entwickelt, als ich das erwartet habe. Wie oft musste ich meinen Stolz, meine Überheblichkeit über Bord werfen und konnte nachher wirklich nur staunen, was Jesus draus gemacht hat. Mehr als einmal habe ich erlebt, dass gerade die Personen, mit denen ich am Anfang am meisten Schwierigkeiten hatte, hinterher zu meinen besten Freunden geworden sind. Hast du schon mal drüber nachgedacht, warum wir hier jetzt eigentlich gerade alle zusammen sind? Ich glaube, wenn Jesus uns nicht hierher gebracht hätte, wären wir uns vielleicht nie begegnet. Wir sind so unterschiedliche Leute. Aber Gott liebt die Vielfalt und er mag es, uns zusammenzuführen. Er hat den Grund unserer Gemeinschaft schon längst gelegt, bevor du oder ich hier durch die Tür reingekommen sind. Paulus beschreibt diese Tatsache mit dem Bild eines Körpers. Eines Körpers, der aus verschiedenen Körperteilen besteht. Und Gott hat sich bei jedem einzelnen Körperteil etwas gedacht. Kein Körperteil ist umsonst da. Jedes hat seine Funktion. Egal ob Bein, Arm, Ohr, Fuß, was gibt's noch? Hand, Auge, Nase, Lunge, Niere, ganz egal. Jedes Körperteil ist wichtig. Und wie gut, dass nicht alle Körperteile gleich sind. Wenn ich jetzt 3 Beine hätte, aber keine Nase, wie würde ich dann riechen? Das wäre ziemlich doof. Oder stellt euch vor, mein ganzer Körper würde nur aus Augen bestehen. Wie könnte ich dann hören? Genauso wie in einem Körper soll es auch in der Gemeinschaft unter uns Christen sein. Wir brauchen einander in unserer Unterschiedlichkeit, mit all den verschiedenen Persönlichkeitstypen. Gott hat sich was dabei gedacht. Gott hat entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Stellt euch vor, dem Körper wird ein Bein amputiert. Dann ist das Laufen ziemlich schwierig und erstmal ist der ganze Körper außer Gefecht gesetzt. Paulus schreibt, wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn ein Körperteil fehlt, dann leidet auch der ganze Körper. Dann gibt es so einen sogenannten Phantomschmerz, das erleben ja Amputierte oft. Sie spüren weiterhin schmerzhaft die Gliedmaßen, die ihnen eigentlich entfernt wurden. Der Körper merkt, dass etwas nicht mehr da ist, dass er nicht mehr vollständig ist. Und so ist es auch im Leib Christi. Wenn du nicht da bist, dann fehlt etwas. Du wirst vermisst. Wir brauchen dich. Wir brauchen einander, wie ein Körper alle Teile braucht. Und mal ehrlich, was bringt ein Bein, das losgelöst vom Körper ist? Es kann überhaupt nicht mehr das tun, wozu es eigentlich gemacht ist. Es kann sich nicht mehr bewegen alleine. Das geht nicht lange gut. Das Bein stirbt ziemlich schnell ab. Und genauso kann ich ohne die anderen Körperteile, ohne die Gemeinschaft mit anderen Christen nicht meine Bestimmung erfüllen. Ich brauche die Gemeinschaft, um langfristig geistlich lebendig zu bleiben. Ich brauche die Verbindung zum Leib, um am Herzschlag von Jesus dran zu bleiben. Vielleicht spürst du jetzt eine Sehnsucht. Vielleicht stehst du eher am Rande und fühlst dich als Beobachter. Hey, dann lädt dich Jesus heute ein. Bleib nicht länger fern, sondern wage einen Schritt in Gemeinschaft. Komm, ruft er auch dir zu. Komm in eine Zweierschaft, komm in eine Kleingruppe, in ein Team. Was auch immer gerade dran ist für dich. Aber bleib nicht alleine, sondern such dir Gemeinschaft. Gott sehnt sich danach, dass du Teil bist einer Gruppe. Dass du Teil hast an Gemeinschaft mit ihm, aber auch an Gemeinschaft mit anderen Menschen. Gemeinschaft durch Teilhabe. Miteinander sein, füreinander da sein, nah sein, Kontakt, Berührung, miteinander teilen und aneinander Anteil haben. Hast du aktuell so eine Gruppe von Menschen, die dir nahe sind, an deren Leben du Anteil nimmst und die an deinem Leben Anteil nehmen dürfen? Vielleicht gehörst du zu denen, die enttäuscht wurden und die sich zurückgezogen haben. Vielleicht denkst du, was bringt mir das? Dann möchte ich dich heute ermutigen, frag doch mal andersherum. Was möchte Gott durch mich tun? Wo möchte er anderen durch meine Anwesenheit, durch ein offenes Ohr, durch ein ermutigendes Wort, eine helfende Hand Gutes tun? Was hält dich noch ab, dich auf Gemeinschaft einzulassen? Ich fand das so stark. In unserer Umfrage zum aktuellen Kleingruppensemester hat eine Person geschrieben, ich war hauskreismüde. Aber es hat mir gut getan, mal etwas Neues zu wagen. Neue Leute, neuer Input. Der Hauskreis ist geschenkte Zeit für mich und Gott. Vielleicht ist so ein Neuanfang auch für dich dran. Oder was hält dich eigentlich ab, selbst so eine Gemeinschaft zu stiften? Eine Kleingruppe zu gründen? Leute einzuladen, die noch nicht hier sind, aber die Jesus auf dem Herzen hat. Er ermutigt uns, Gemeinschaft mit denen zu suchen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Fallen dir Personen ein, die Jesus durch dich einladen möchte? Gemeinschaft ist ein Geschenk. Wir haben keinen Anspruch darauf. Wir können Gemeinschaft nicht einfordern, denn wir sind Empfangende. Wir sind Beschenkte. Und die Frage ist, nimmst du dieses Geschenk an? Wenn du möchtest, kannst du Gott jetzt in einem Gebet antworten. Vater, Sohn und Heiliger Geist, du weißt, was jedem Einzelnen von uns durch Kopf und Herz geht. Und in der Stille sagen wir dir, was uns bewegt. Danke, dass du uns kennst und liebst und dass du uns rufst. Danke, dass wir in unserer Unperfektheit teilhaben dürfen an deiner perfekten Gemeinschaft. Danke, dass wir in allem Schwierigen, aber auch in allem Schönen dich entdecken dürfen. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.